Wir lesen heute die Verse 10 bis 16 aus dem Titusbrief und somit also bis zum Ende des ersten Kapitels. Überschrieben: Kraft zur reinen Lehre. Ich lese aus dem Luther 84 Text. Denn es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden, denen man das Maul stopfen muss, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet: Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Soweit Gottes Wort. Wir haben ja gelesen, dass Titus ausgesandt war, auf der Insel Kreta die gegründeten Gemeinden zu festigen, dort Älteste einzusetzen und die Gemeinden zu vermahnen, an Jesus zu bleiben. In dem Lied haben wir eben gerade gesungen: Nein, niemals allein, du lässt uns nicht allein. Jesus lässt uns nicht allein, aber wir Menschen lassen ihn oft allein. Und das kann sehr schnell passieren. In jeder Gemeinde, in jedem persönlichen Leben kann man abdriften, weil man sich den natürlichen Dingen wieder zuwendet und ihnen Priorität im eigenen Leben einräumt. Als ob sie das Leben wären, als ob sie wichtig sind. Und wir haben gerade in diesem Abschnitt etwas von den Menschen auf Kreta zur damaligen Zeit gelesen, dass sie sehr auf sich persönlich fixiert waren, auf ihr leibliches, fleischliches Leben. Faule Bäuche hat man hier gelesen. Bäuche, das ist ja ein Bild dafür, auch für Essen, Trinken, für alles, was man so in den Körper aufnimmt. Menschen, die in Trägheit dahergehen, Trägheit dieser Zeit. Aber sie sollten gewonnen werden fürs Evangelium, so wie alle Menschen. Und das ist ja der Blick, der uns persönlich immer geschärft werden soll, auch der Gemeinde geschärft werden soll, dass jeder Mensch, egal wie er geschaffen ist, egal wie er sich bewegt oder welche Sünden er getan hat, von Gott geliebt ist und eingeladen. Ja, auch die, die uns schwer erscheinen in unserer Umgebung, die Querköpfe sind, die sollen auch gewonnen werden. Die Lügner, haben wir hier gelesen, die Kreter sind Lügner, fette Bäuche, faule Bäuche, sollen eingeladen werden. Und dazu braucht es Entschiedenheit. In dem letzten Vers des letzten Abschnittes haben wir gelesen, dass die Ältesten und die, die da Gemeinde leiten sollen, die überhaupt irgendwo ein Amt haben in der Gemeinde, auch festhalten sollen am Wort des Herrn. Also keine eigenen Worte wichtig machen, sondern wichtig nur das Wort des Herrn. Darauf soll sich alles gründen. Und wer vom Wort des Herrn abweicht, weicht in Wahrheit von der Lebensorientierung ab. Er weiß nicht mehr, was er tun soll. Er muss sich selber etwas ausdenken, um hier in dieser Welt zu leben. Gott hat uns seinen Maßstab in seinem Wort gegeben. Und dieses Wort soll uns, jeden Einzelnen, erreichen. Dieses Wort soll sonderlich bei denen vorherrschen, die Mitteilung zu machen haben, nämlich in ihren Verantwortungskreisen, Mitteilung vom wunderbaren Evangelium, das frei macht und froh macht. Also alle Glaubensgeschwister, besonders die Ältesten, sollen in der Heiligung durch den Geist Gottes leben, damit sie den Irrtümern und Irrlehren entgegentreten können. Die Gemeinde Jesu soll vor falschen Lehren bewahrt bleiben. Und deren gibt es ja viele. Im großen Stil und im kleinen. Irrtümer gibt es sehr viel. Dazu braucht es nicht eine besondere Religionsgemeinschaft. Sondern wenn einer den schmalen Weg der Nachfolge Jesu nur ein wenig breiter macht, ist es schon ein Irrtum. Wenn er nicht mehr alles stehen lässt, was in der Bibel steht, sondern einiges streicht, das andere annimmt. Wenn er die Bibel einfach umdeutet und sagt, Jesus war nicht Gottes Sohn, sondern er war ein Mensch wie wir, aber er hielt sich an Gottes Wort. Somit ist er also nicht Gott, sondern nur ein großes Vorbild. Das sind alles Irrtümer und Irrlehren. Oder wenn man davon ausgeht und sagt, die Menschen werden sowieso alle selig, ja, sprich Allversöhnungslehre, ja, alle selig, irgendwann, irgendwie, da weicht man vom Worte Gottes ab. Irrlehren, Irrtümer. Und der Teufel setzt alles dran, auch in unserem persönlichen Leben, diese Irrtumsgedanken zu säen und auszubreiten, damit wir uns wieder um uns drehen können. Das war bei den Kretern so. Das war bei den Menschen der damaligen Zeit so und ist auch heute so. Es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Es gibt nichts Neues. Tod ist heute auch noch Tod. Sünde ist heute auch noch Sünde. Obwohl viele Sünde nicht mehr Sünde heißen wollen. Man möchte Sünde legalisieren, zu einer Normalität machen des menschlichen Lebens in dieser Zeit. Titus, der Gesandte nach Kreta, sollte also darauf achten, dass im Zentrum der Verkündigung des Evangeliums und des Gemeindelebens Jesus Christus allein steht. Jesus Christus allein. An ihm sollte sich alles orientieren. Und an ihm muss sich auch bei uns heute alles orientieren. Nicht unsere Gedanken, sondern seine Gedanken sind das Wichtige. Schon nach Pfingsten hat der Apostel Petrus das unter die Menge gerufen und hat gesagt, es ist in keinem anderen Heil, es ist uns auch kein anderer Name, überhaupt kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir sollen selig werden. Heute werden viele Namen genannt, die Orientierung geben sollen für ein Leben des Heils. Es gibt aber keinen anderen Namen. Das sollte Titus deutlich machen auf der Insel Kreta und auch den Ältesten nahe bringen. Lasst keinen anderen Namen zu, außer den Namen Jesu, wenn es um euer Heil geht, der Seele, euer Glaubensleben. Und im Römerbrief steht ja auch, wenn wir glauben, ich lese es mal aus dem 4. Kapitel, Vers 24b und Vers 25, so wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt, also der Name Jesu allein. Er ist für unsere Sünden gestorben, und er ist auch zu unserer Rechtfertigung auferweckt. Kein anderer. Wir können uns das jetzt mit Worten so einseitig sagen, aber wir wissen, dass der Versuch ständig unternommen wird, auch heute, diese einseitige Tatsache zu annullieren. Dass man sagt, Christus und dann setzt man noch etwas dazu, was uns selig machen soll. Christus und. Nein, Jesus Christus allein. Und der Apostel Paulus wählte ja eine sehr drastische Sprache, um deutlich zu machen, was das ist oder wie die Menschen sprechen und reagieren, die das nicht glauben und akzeptieren und etwas anderes hinzutun. Er nennt sie freche Leute. Die sind frech, weil sie gegen Gott aufbegehren. Der winzige Mensch begehrt gegen Gott auf und will Gott korrigieren und sagen, es gibt noch einen anderen Weg. Es gibt noch Zusätze zu Christus, die wir auch akzeptieren müssen. Das ist frech. Frech des Menschen, der sich gegen Gott auflehnt. Er wird auch ein unnützer Schwätzer und Verführer genannt. Und auch solche sind heute unterwegs in dieser Welt, um die Gemeinde Jesu vom rechten Weg abzubringen. Das Wort Schwätzer bezeichnet also Menschen, die mit einem Redefluss einen eigenen Weg der Erlösung herbeireden wollen und nach eigenen Vorstellungen über das Wort Gottes wollen sie sich selbst ins rechte Licht stellen, ohne in der Heiligung durch den Heiligen Geist, das heißt in der Umwandlung ihres natürlichen Wesens in das Bild Jesu leben zu wollen. Sie kämpfen sozusagen gegen den Anspruch Jesu, den Anspruch, eine totale Hingabe an ihn vollführen zu müssen. Sie sagen, ja, ein Teil kriegst du von mir, aber nicht den ganzen Menschen. Ich will doch auch noch mitreden. Das sind auch unnütze Schwätzer, die das tun. Sie kämpfen dagegen, dass sie nicht sich ganz oder dass der Mensch sich grundsätzlich nicht ganz Jesus ausliefern muss und soll. Sie sagen, du bist doch auch noch eine Persönlichkeit und du musst doch auch noch zu deinem Recht kommen. Oder wie sagte es einst eine Schülerin meiner Frau, als wir gläubig wurden und das Evangelium sagte, ich kann doch nicht den ganzen Tag auf die Knien rutschen. Ist doch zu viel verlangt. Ich kann doch nicht mein ganzes Leben in die Hand Gottes geben. Eine Stewardess war sie, ja. Ja, das ist aber der Preis, wenn man von Gott gesegnet sein will. Und sie wollen nicht nur gegen den Anspruch Jesu kämpfen, ihr Leben total hingeben zu müssen, sondern zugleich auch andere auf ihre Seite ziehen. Deswegen die unnützen Schwätzer, deswegen die Irrlehrer. Sie können sich nicht mit ihrer eigenen Meinung selbst beruhigen. Sie brauchen Leute, die ihnen Beifall klatschen und die ihren Irrtum bestätigen. Und darum ziehen sie an sich und wollen selbst geehrt werden. Ja, das war in Kreta so, das war überall so. Und die Gefahr ist bis zum heutigen Tag vorhanden. Diese geben dann menschliche Anweisungen vor, bei deren Einhaltung man den rechten Glaubensweg verwirklicht oder sich darauf befindet. Zum Beispiel Speisegebote, ist das nicht, ist jenes nicht, wenn du das tust, bist du ein rechter Christ. Wenn du bestimmte Feiertage einhältst, dann bist du ein rechter Christ. Wenn du sie aber übersiehst, wenn du den Sabbat nicht heiligst, dann bist du kein rechter Christ. Das sind Leute, die auf den Irrweg führen. Oder ganz bestimmte Kleidergebote. Nur so hast du auszusehen. Sonst bist du kein Christ. Glaubensgebote, die sie selbst erfinden und aufrichten. Der Herr Jesus hat mit den Pharisäern sehr oft gesprochen darüber, was sie alles so fordern und machen. Sie nehmen den Leuten das Letzte aus der Tasche, die einfachsten Sachen, Pfefferminz und Knoblauchraute, verzehnten sie, habt ihr abzugeben? Aber sie selber waren nicht bereit, etwas zu geben. Diese wollen Glauben durch äußere Formen bilden. Doch Titus sollte deutlich machen, den Gemeinden auf Kreta, dass das äußere Leben durch den innewohnenden Heiligen Geist geführt und geprägt wird und nicht umgekehrt. Man kann kein geheiligtes Innenleben haben durch eine äußere Form, die man einnimmt, sondern die äußere Form des Glaubenslebens wird von innen geprägt durch den Heiligen Geist. Wo er nicht ist, gibt es natürlich auch keine Prägung. Geschwätz bezeichnet loses Reden, falsche Reden, überflüssige Reden. Zu viele Worte können auch bei jedem Kind Gottes das Glaubensleben mit Jesus Christus verhindern. Zu viele eigene Worte. Zum Beispiel heißt es in Sprüche 10, Vers 19, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen hält, ist klug. Und wir merken das ja nicht, wie viel wird wirklich geschwatzt oft und geredet. Nicht nur über eine Sache, sondern auch über andere. Da geht es nie ohne Sünde ab. Nie. Das heißt also, Jesus Christus ist nicht dabei. Und in der Nachfolge Jesu kann man nicht den eigenen Gedanken und den eigenen Worten mehr Raum geben als dem Wort Jesu selbst. In Prediger 5, Vers 1 heißt es auch darum, lass deiner Worte wenige sein. Denn denke daran, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Lass deiner Worte wenig sein. Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Denn wo viel Sorge ist, da kommen Träume. Und wo viel Worte sind, da hört man den Narren. Jakobus durfte in seinem Brief Folgendes schreiben, und das ist ja hier im Kontext mit zu lesen zum Titusbrief. Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand unter euch sich dünken lässt, er dient Gott und behält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist eitel. Und im dritten Kapitel desselben Briefes geht er ja auf die verheerende Auswirkung des Redens der Zunge ein und sagt hier ab Vers 4 im dritten Kapitel, siehe, die Schiffe, ob sie wohl groß sind und von starken Winden getrieben, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wo der hin will, der es regiert. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet's an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unseren Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Allein hier kann man schon sehen, was Paulus dem Titus sagt, worauf es zu achten gilt. Es braucht ja nur ein kleines Feuer zu sein, ein kleines falsches Feuer, das sich aber dann doch zu einem großen Waldbrand ausbreitet. Deswegen sollen Sie damals und wir auch heute darauf achten, dass eben die losen Schwätzer gar nicht erst Raum gewinnen, weder im Kleinen noch im Großen. Im Psalm 73 werden auch diese Menschen beschrieben, die hier jetzt im Titusbrief genannt worden sind. Psalm 73 ab Vers 10. Die Menschen, die sich nicht mehr unter die Hand Gottes begeben wollen, die nicht mehr total abhängig sein wollen von ihm, sie werden ja hier im Alten Testament Gottlose genannt. Das sind nicht Gottlose im Sinne von Heiden. Nein, das waren Juden, die die Gebote Gottes kannten und bekommen haben, die zu diesem auserwählten Volk gehörten, die genau wussten, was Gottes Wille ist. Aber sie werden deswegen gottlos genannt, weil sie sich von Gott lösen und ihre eigene Rede und ihre eigenen Gedanken als Maßstab für sich und andere setzen. Da heißt es hier, ihre Person brüstet sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was sie nur gedenken. Sie achten alles für nichts und reden übel davon und reden und sie lästern hoch her. Was sie reden, das muss vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das muss gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und laufen ihnen zu mit Taufen wie Wasser. Das ist also diese Beschreibung, wo Paulus sagt, achte darauf, achte auf diese Schwätzer, auf diese Verführer. Sie meinen nur sich, sie meinen nicht den lebendigen Gott. Und wenn wir dazu auch noch Psalm 34 lesen, da wird ja auch die Frage gestellt, willst du mit Gott leben? Willst du ein gutes Leben haben mit Gott? Und dann kommt genau dieser Punkt mit Reden eigener Gedanken. Die sollen dann unter die Führung Gottes gebracht werden. Ich lese es mal. Wo Vers 13, Psalm, ja, 34, so jetzt habe ich es hier. Wer ist da, der Leben begehrt und der gerne gute Tage hätte? Wenn jemand da ist, der das will, dann steht hier, der behüte seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Also wer gute Tage haben will, geistliche gute Tage mit Gott, der soll darauf achten, was er redet. Lass vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Also immer wieder diese Verbindung, Leben mit Gott ist nicht möglich, wenn eigene Gedanken vorangeschoben werden und eigene Worte, eigene Ziele, eigene Vorstellung, was Gottesdienst ist, wie man mit Gott lebt. Titus, so wollte Paulus sagen, achte darauf. Sag das den Ältesten, sag das den Verantwortungsträger, dass da niemand sich selbst ins Mittel setzt und seine Gedanken vorgibt, als ob es Gottes Gedanken wären. Ein von Jesus gesegnetes Herz gibt gesegnete Reden zur Besserung heraus, wie es auch der Prophet Jesaja von seinem Dienst und dem Dienst des Messias sagt in Jesaja 50, Vers 4, wenn wir das mal in dem Zusammenhang auch lesen, Jesaja 50, Vers 4, der Herr hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Also eine rechte Rede ist gegeben vom Herrn zuvor. Sonst kann man keine rechte Rede, die wirklich zum Himmelreich hin bessert, geben. Der Herr hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, damit ich weiß, mit den Müden zur richtigen Zeit zu reden. Das Geschenk Gottes. Oder denken wir an das, was Paulus an die Kolosser geschrieben hat. Das gilt ja nicht nur immer dieser einen Gemeinde, sondern das gilt ja allen Gemeinden, allen Gläubigen zu allen Zeiten. In Kolosser 4, Vers 6 steht, eure Rede sei alle Zeit lieblich. Alle Zeit, nicht nur ab und zu, alle Zeit lieblich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten soll. Das galt also auch hier Titus, seinem Auftrag an die Ältesten, an die Gemeinden, dass sie vorsichtig sein sollen mit ihrer eigenen Rede und mit dem, was andere als Rede in die Gemeinde bringen. Achtet darauf, dass eure Rede lieblich ist und gewürzt durch den Heiligen Geist, damit ihr auch wirklich einem jeden so antworten könnt, wie ihr antworten sollt. Das ist ja eine große Schwierigkeit. Man ertappt sich ja selbst dabei, wie viel gute menschliche Ratschläge man dem Nächsten gibt und denkt, jetzt sei ihm geholfen. Dann merkt man nach einer Zeit, es hat gar nicht geholfen, weil es ja nur menschliche Ratschläge waren. Die klangen gut, aber zum gereinigten Seelenleben, zum frohen Leben mit Gott auf dieser Erde hat es nicht gereicht. Darum müssen wir erst beschenkt sein, um schenken zu können. Kinder Gottes sollen also darauf bedacht sein, dass ihre Rede unter den Glaubensgeschwistern, aber auch im täglichen Leben, so geführt wird, dass Jesus Christus der Prägende ist. Denn es gibt Zeiten zu schweigen. Es gibt Zeiten zu reden. Ich musste auch vielfältig, auch heute noch, lernen, schweigen zu können. Es ist ja so, wenn man etwas hört von jemandem, sei es von meinem Glaubensbruder oder Schwester oder von einem anderen Menschen, will man sofort antworten, nicht? Man hat ja schon eine Antwort parat. Und oft heißt es dann in mir, sei stille. Sag nichts, denn wenn du jetzt redest, sagst du nur Menschliches, Falsches. Warte. Und dann geht manchmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde vorbei, ohne dass man was dazu sagt, was der andere gerade redet. Und dann fragt man sich, Herr, soll ich überhaupt was sagen? Denn es ist gefährlich, selbst zu antworten. Es ist gefährlich. Man macht sich zum Irrlehrer, wenn man darauf antwortet in menschlicher Weise. Man führt andere in die Irre durch eigene Worte. Weil man glaubt wohl, das Richtige getan zu haben, aber nicht aus der Verbindlichkeit mit Gott. Und hier schreibt der Apostel Paulus, diejenigen, die so arbeiten, die verführen ganze Häuser, also alle Menschen, die dort drin wohnen, verkehren sie und lehren, was überhaupt nicht taugt, um schändlichen Gewinnes willen. Gewinn ideologischer Art, ideeller Art und materieller Art. Das heißt also, sie wollen ihre Lehre durchbringen, sie wollen selber geehrt werden und sie wollen nach Möglichkeit auch noch materielle Dinge geschenkt bekommen. Und extrem finden wir das ja in unserer Welt immer wieder, gerade auch in den Sekten, wo es ja ständig ums Geld geht. Nur ums Geld geht, letztlich. Es entscheidet, wie viel jeder gibt, nicht? In Bern und anderen gab es Großveranstaltungen, wo dann jeder auf den Zettel sein Gebetsanliegen schreiben durfte, aber zugleich auch so und so viel Geld, weiß ich was, 100 Franken da reinlegen musste und das wurde alles in einem großen Sack eingesammelt und dann hat man die Zettel weggeschmissen, nur das Geld rausgenommen. Es geht ums Geld. Und dann sagt man, es war eine gesegnete Versammlung. Ja, verstehen wir, das ist nicht nur der damaligen Zeit so brisant gewesen, sondern das ist auch heute so, im Kleinen und im Großen. Paulus wusste, was böse Reden anrichten können. Deswegen sagt er, ganze Häuser verkehren. Ja? Auf seiner ersten Missionsreise hat er ganz besonders diese Auswirkung des üblen Redens der damaligen Juden gegen ihn und gegen das Evangelium zu spüren bekommen. Viele ließen sich von diesen üblen Reden, obwohl sie vorher anderen Sinnes waren, mitreißen. Und ein ganz riesiger Mob machte sich dann auf und verfolgte den Apostel und seine Mitarbeiter. Wir lesen mal dazu Apostelgeschichte 13. Das ist ja die erste Missionsreise, die der Apostel Paulus, und zwar nicht aus sich heraus, sondern ausgesondert durch den Heiligen Geist vollführte. Er selber hat sich nie zu einem Missionar gemacht. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Wer nicht als Missionar berufen ist, der sollte die Beine in die Hand nehmen und vor diesem Amt fliehen, soweit er nur kann. Niemand kann sich selber zu einem Missionar machen oder zu irgendeinem Amt sich selbst stellen, sondern es muss Gott tun. Und Paulus war auch berufen, durch den Heiligen Geist dieser Missionar zu sein. Und er kam, es war in Antiochien, und von dort aus wurde er hinausgesandt, beziehungsweise in Antiochien, da fing er dann auch an zu predigen. In Antiochien Pisidien, es gibt ja noch ein anderes Antiochien. Und das steht in Kapitel 13, Vers 45, da aber die Juden das Volk sahen, also vorher heißt es, am kommenden Sabbat, da kam fast die ganze Stadt zusammen und wollte das Wort Gottes hören. Da sie aber das Volk sahen, wurden sie voll Neid und fingen an zu widersprechen. Zu widersprechen dem, was von Paulus gesagt ward. Sie widersprachen und lästerten. Genau das, was wir im Titusbrief gelesen haben. Sie lästern, lose Reden, falsche Reden. Und zwar aus Neid. Sie wurden aus Neid zu üblen Schwätzern. Und das gibt es bis zum heutigen Tag, wenn man nicht Acht gibt und aufpasst. Auch unter Gläubigen kann es das geben, dass Neid aufkommt über den einen und den anderen. Und schon ist eine böse Rede da. Man schwatzt darüber und versucht, andere mit an sich zu ziehen. Genau das taten die Juden. Deswegen sagt Paulus hier zu Titus, sonderlich die Juden der damaligen Zeit, denn er ging ja immer zuerst in die Synagogen, um das Evangelium zu sagen. Und später vermehrt nur zu den Heiden. Aber zuerst immer in die Synagogen. Und als sie merkten, was für ein Anspruch Gott plötzlich in Jesus Christus auf ihr Leben stellt, da waren sie schockiert und wollten nicht diesem Anspruch Raum geben. Sie wollten keine Sünder sein, die das Opfer Jesu am Kreuz nötig hätten und haben gesehen, dass andere sich aber als Sünder bekannten und das Evangelium annahmen und sie wurden neidisch. Ja, sie verfolgten den Apostel. Vers 50, die Juden bewegten die andächtigen und ehrbaren Frauen der Stadt und die Obersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung über Paulus und Barnabas und stießen sie zu ihren Grenzen hinaus. Also sie beeinflussten sogar Menschen, die im Grunde genommen gar nicht gegen das Evangelium zunächst war. Aber sie haben sie so lange beschwatzt, bis sie glaubten, dass Paulus und das Evangelium verkehrt wäre. Und so kam er nach Ikonion. Kapitel 14, Vers 2, 4 und 6 lesen wir dann Folgendes. Die ungläubigen Juden aber erweckten und entrüsteten die Seelen der Heiden gegen die Brüder. Vers 4, die Menge aber der Stadt spaltete sich. Einige hielten es mit den Juden und etliche mit den Aposteln. Vers 6a, da wurden sie des Inne und entflohen, also jetzt die Apostel, dass sie verfolgt werden. Und sie wurden ja geschmäht und dass man sie steinigen wollte. Und da gingen sie nach Lystra. Aber nicht genug damit. Schwätzer hören niemals auf. Üble Nachreden hören niemals auf. Sie geben sich nicht zufrieden, bis sie endlich den, gegen den sie sind, getötet haben. Und so war es auch hier. Paulus war schon gar nicht mehr in ihrer Stadt. Sie hätten ja sagen können, dann ist ja alles gut. Nein, sie liefen hinterher auch in die andere Stadt, nach Lystra und steinigten Paulus. Vers 19 und 20. Es kamen aber dahin Juden von Antiochien, extra angereist, und Ikonion und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, meinten, er wäre gestorben. Dahin aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und den anderen Tag ging er aus mit Barnabas gen Derbe. Verfolgung, wodurch sind sie entstanden? Verfolgung wegen menschlicher Ordnung, weil sich ja die Überfrommen eigene Regeln noch geben, die unbedingt beachtet, akzeptiert und eingehalten werden müssen. Und nun kommt der Apostel Paulus und sagt, Jesus Christus allein ist der Weg. Jesus Christus, wenn du ihn hast, hast du alles. Ach, da mein Zutun gilt dann nicht mehr? Nein, wenn du Jesus hast, gilt dein Zutun nicht mehr. Das will ich aber nicht. Ich will nicht einen, der so über mich herrscht. Ich will auch noch was tun. Ich will auch noch irgendwie zum Guten gelingen oder zum ewigen Leben was beitragen. Und da weigerte sich alles in diesen Menschen und aus diesem Grunde verfolgten sie die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu soll nur eine Ordnung über sich gelten lassen. Das ist die Ordnung Gottes im Heiligen Geist. Wie es auch Petrus den Obersten in Jerusalem sagte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr könnt hohe Priester sein, was ihr auch sein wollt. Gott steht da drüber. Seine Ordnung sind Maßstab, nicht die euren. Das ist Freiheit in Christus und die wird bis zum heutigen Tag bekämpft. Wer sich am Worte Gottes allein orientiert, das erleben wir sogar in unserer Stadt, wird als Außenseiter bezeichnet und wird möglicherweise verfolgt. Erstmal geistig und später vielleicht sogar leiblich. Paulus sagt im Vorfeld gleich für die Gemeindegründung, solches strafe, weise zurecht. So diese, selbst ihr eigener Prophet, ihr Philosoph oder so hat gesagt, schau, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Das Zeugnis ist wahr und um der Sache willen aber des Evangeliums strafe sie scharf, damit das gute Ziel erreicht wird, nämlich des Glaubens. Sie sind alle Geliebte Gottes. Sie sollen selig werden. Sie sollen entrissen werden, diesen falschen Einflüsterungen. Ja, nicht nur Kreta, sondern alle Menschen, wo auch immer sie leben, sind eingeladen und müssen manchmal eine scharfe Rede erdulden, damit sie zusammenschrecken und erkennen, auf welcher Seite sie stehen. Sie sollen das einseitige Evangelium kennenlernen, die Klarheit des lebendigen Gottes, die allein ihnen zum Besten dient. Denn Gott in Jesus Christus, und das müssen wir uns auch immer wieder persönlich sagen, kann nicht teilen. Er teilt nie, mit nichts und mit niemand. Er sagt nie, ein Teil von dir und andere kann zu dem und dem geht. Nein, Gott teilt nie. Er setzt seinen vollen Anspruch auf die Seelen. Entweder folgst du mir ganz oder überhaupt nicht. Den Menschen auf Kreta sollte geholfen werden zum seligen ewigen Leben. Ansonsten enden sie fruchtlos wie die Gemeindeform von Laodicea, von der wir in Offenbarung 3 ja lesen. Sie sagen, ja, wir sind ja satt, wir haben doch alles, wir brauchen nichts mehr. Und der Herr sagt, nein, du hast gar nichts. Du bist blind, nackt und bloß. Wer hat dir das eingeredet, dass du fertig bist? So hätte der Herr sagen können. Und er sagt, du musst Buße tun. Dir fehlt total alles. Ja, wieso? Wir sind doch fromm. Nein. Ja, wir sind doch Gemeinde. Ja, aber ich bin nicht mehr in eurer Mitte. Ihr habt auf die Schwätzer gehört. Darum kaufe von mir Augensalbe, sagt der Herr, damit du richtig sehen kannst. Lass dich von mir bekleiden, dass du wirklich bekleidet bist. Also dem sollte vorgebeugt werden auf Kreta, dass die Gemeinde nicht in diesen Strudel der falschen Frömmigkeit gerät. Strafe sie scharf. Diese Ermahnung gab ja der Apostel Paulus auch Timotheus weiter in 2. Timotheus 4, Vers 2. strafe und ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es geht um kostbare Seelen, die nicht verloren werden sollen, sondern gerettet werden sollen. Und sie können nur gerettet werden durch die Einseitigkeit in Jesus Christus. Wir brauchen auch stets diese Zurechtweisung durch das Wort Gottes, damit wir gesund im Glauben sind. Gesundung heißt doch, bereit sein, in der Heiligung zu leben, der Veränderung des Wesens und der Charaktereigenschaften. So wie es Paulus in 2. Korinther 3, 17 und 18 geschrieben hat und sagt, wir sollen verklärt werden in das Bild Jesu. Das ist gesund im Glauben. Wer dies sucht noch im Gebet und in der Nachfolge, ich möchte verklärt werden in das Bild Jesu. Wo das nicht mehr ist, ist bereits die Krankheit eingetreten, die Glaubenskrankheit. Gesund im Glauben heißt ja auch die Missionsaufgabe wahrnehmen können. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und wie heißt es in Apostelgeschichte 1, 22, was für ein Zeuge? Er muss ein Zeuge sein der Auferstehung Jesu von den Toten. Wo wir dann also nicht mehr Zeugen sind und sagen, ich weiß, dass Jesus auferstanden ist, sind wir schon abgedriftet. Ist der Glaube nicht mehr gesund. Jemand, der aber weiß, dass Jesus auferstanden ist, lebt auch ganz anders mit dieser Tatsache der Auferstehung. Der Glaube ist gesund. Und ein drittes noch dazu, ein gesunder Glaube. Ein gesunder Glaube bewirkt die Erwartung der Wiederkunft Jesu. Matthäus 24 sagt es ja der Herr ganz deutlich zu seinen Jüngern, Vers 42 und 44, seid bereit und wacht. Das ist gesunder Glaube. Bereit. Bereit, das Wort bereit, das heißt, es kann jederzeit geschehen. Jederzeit. Jetzt ist zum Beispiel wieder ein Flugzeug abgestürzt. Ne? 150 Leute etwa. Ja, im Wasser gelandet, einer ist, glaube ich, gerettet worden. Ja, und andere sind bei einer Explosion umgekommen. Es geht ja im Nu, ja, es geht ja im Nu. Seid bereit. Lebendiger Glaube birgt in sich diese Bereitschaft. Denn Paulus sagt auch zu den Korinthern, denkt nicht, ihr könnt euch noch vorbereiten. 1. Korinther 15, wenn das geschieht, dann geschieht das plötzlich. In einem Augenblick, in einer anderen Übersetzung heißt es, in einem Atomo, ein Atom, ja, in einem Augenblick, in so einem ganz kurzen Augenblick geschieht das. Das heißt, Vorbereitungszeit ist dann nicht mehr möglich. Gesunder, lebendiger Glaube bewirkt die Bereitschaft, aufgenommen zu werden aus dieser Zeit in die Ewigkeit zu Gott. Gemeinde Jesu soll also nicht Acht haben auf menschliche Meinung über Gott, sondern auf Jesus selbst. Durch den Heiligen Geist, der ihn verklärt. So lesen wir es in Johannes 16, der Geist verklärt Jesus in uns. Er zeigt uns immer wieder das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu und was damit für uns zusammenhängt. In allem soll also Jesus zuerst in unserem Leben geprägt sein. Ich komme da zum Schluss. Da sagt Paulus, lasst euch da also nicht verführen, dem Reinen ist alles rein. Aber dem Unreinen, der sich nicht Jesus ganz ausliefert, der ist selber unrein im Sinn und seinen Gedanken. Alles ist ihm unrein. Und er selber ja auch. Aber dem Reinen ist alles rein. Das heißt, alles, was du in Verbindung mit Jesus tust, ist okay. Ist okay. Da musst du gar nicht den Nachbarn fragen. Sag mal, darf ich das? Nein, den musst du nicht fragen. Was du in Verbindung mit Jesus tun kannst, ist alles okay. Da kannst du essen in Verbindung mit Jesus, was du essen willst. Da kannst du hinfahren, wo du willst, wenn du nur mit Jesus dorthin fährst. Aber alles, was du nicht mit Jesus tun kannst, ist nicht rein. Dem Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist überhaupt nichts rein, sondern unrein ist ihr Sinn wie auch ihr Gewissen. Und weil ihr Gewissen sie plagt, ziehen sie andere Menschen auf ihre Seite, dass sie genauso ein schlechtes Gewissen haben müssen wie sie selber. Das sind alles so unsichtbare Verbindungen, von denen wir so äußerlich oft nichts mitkriegen. Aber das ist der Grund, warum die Leute und die Schwätzer die Menschen an sich ziehen wollen, weil sie selber ein schlechtes Gewissen haben und möchten es beruhigen, dadurch, dass andere dasselbe schlechte Gewissen haben. Mit anderen Worten, wenn von 1000 Menschen 900 Krebs haben, dann ist Krebs keine Krankheit mehr. Weil ja 900, die meisten haben das. Dann sind die 100 krank, die es nicht haben. Das ist die Devise davon. Ja? Den Unreinen ist alles rein. Sie sagen, sie erkennen Gott, aber mit ihrem Leben, mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Interessant, das muss ich euch noch lesen. Da hat ein Hirnforscher aus Bonn, Christian Elger, etwas herausgefunden. Auslöser, also für Reiz nach Geld oder Anerkennung und Gier, ist das Belohnungszentrum im Gehirn, dessen Aktivierung zu ungeahntem Wohlbefinden führt. Also man muss immer etwas auf sich ziehen, ja? Dann geht es einem gut, immer mehr. Geld aktiviert zum Beispiel diese Struktur besonders gut. Bei Finanzmanagern könne durch permanente Steigerung der Einnahmen das Belohnungssystem kontinuierlich aktiv sein. Man könne sich nicht an diesem Reiz gewöhnen. Je höher der Geldbetrag, desto mehr wird der Reiz aktiviert, sagte dieser Elger, und man braucht immer noch mehr. Wenn die Gesinnung unrein ist, dann will sie auch immer noch mehr in dieser Hinsicht an sich ziehen. Und der Herr Jesus hat gesagt in Lukas 11, Vers 41, wenn ihr geben könnt, gebt, dann seid ihr rein. Was wollte er sagen? Wenn ihr nicht mehr nur auf euch fixiert seid. Wenn ihr geben könnt, dann seid ihr rein. Das ist rein. Das ist rein. Ja. Und die Rede sei rein, Matthäus 15, 11. Und in Römer 14, den Gebrauch der Dinge. Alles ist rein. Gottes Erkenntnis haben manche nur mit Worten, nicht nur zur damaligen Zeit, sondern auch heute. Darum hat der Herr Jesus schon vorbeugend gesagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen, nicht an den Worten. Sie sagen es, aber sie tun es nicht. An den Früchten sollt ihr sie erkennen, an den Werken. Jakobus hat das ja auch dann aufgreifen dürfen und gesagt, schaut, wenn der Glaube nicht die passenden Werke hat, dann ist er tot. Ist er tot? Das muss zusammenkommen. Genau das beschreibt hier Paulus im Titusbrief und sagt, ja, sie sagen, dass sie Gott erkennen, aber schau sie an, was sie tun. Mit ihrem Leben verleugnen sie das. Große Gefahren, die nicht leicht zu bemerken waren damals oder auch heute. Man hört ja vieles, nicht? Ich höre gerne Inforadio zum Beispiel. Da wird ja den ganzen Tag nur geredet, ganzen Tag. Man redet viel. Aber wie die Praxis dahinter aussieht, das sieht man nicht so sehr. Man ist dann plötzlich verwundert, dass die Rede ganz anders in der Praxis wiederzufinden ist, als man gedacht hat. Sie reden es, sie tun es aber nicht. Und das ist vor Gott ein Gräuel. Sie gehorchen nicht und sind untüchtig. Das heißt also, sie haben kein gehorsames Herz Gott gegenüber und dadurch sind sie untüchtig, was Gutes zu tun. Wir sehen also, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Vor 2000 Jahren wurde diese Rede schon für die damals gebildeten, entstandenen Gemeinden gesagt, die Menschen auf Kreta. Und so war es damals und so ist es auch heute. Darum ist die Wachsamkeit geraten und uns gegeben, dass wir bei Jesus bleiben und dass wir uns umgestalten lassen in sein Wesen, dass wir von ihm geprägt sind und dadurch auf der sicheren Seite sind und bleiben und auch anderen diese Prägung durch Jesus mitteilen können. Soweit zu diesen Versen aus dem Titusbrief. Und wie immer nehmen wir uns auch kurz Zeit, darüber noch Rückfragen zu hören. Jesus, dass du die Gläubigen auf Kreta gesehen hast. Du hast sie schon geliebt, bevor sie dich kannten. Und du wolltest nicht, dass sie in irgendeiner Weise verführt werden, sondern gefestigt werden in dir. Und du hast uns auch schon gesehen, als wir noch eigene Wege gegangen sind und gehen wollten. Und hast uns zu dir gezogen und willst uns festigen, dass keine losen Reden in dieser Welt uns von dir wegbringen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du nicht nur die Erlösung für uns gebracht hast, sondern auch die Umsorgung schenkst, dass wir fest bleiben können. Und so bitte ich dich für mich und für jeden von uns hier, dass wir dir treu in dieser Zeit folgen, dass wir nur auf dich schauen und dein Wort hören und dass wir somit auch Botschafter an deiner Stadt sind, dass wir in deiner Reinheit leben und in deiner Gesinnung und in deinem Wesen und andere zu dir einladen können. Wir danken dir für dein lebendiges Wort, das du uns auch heute Abend geschenkt hast. Amen.